Vor einigen Wochen führte ich die Ordination eines Pastors durch. Bedingt durch die Corona-Krise konnte diese Feier nur in einem kleinen Raum stattfinden. Das Interessante war, dass dieser Mann, dieser Pastor, den Weg zu Gott durch eine Krise gefunden hat und gleichzeitig auch während einer Krise, also in unserer Zeit, während der Corona-Krise, ordiniert wurde. Als ich seine Geschichte angeschaut habe und mich mit ihr beschäftigt habe, dann musste ich feststellen, dass sie mich unglaublich motiviert hat. Motiviert hat, in besonderen Krisensituationen etwas Entscheidendes nicht zu verlieren. Mit 13 Jahren starb sein Vater. Dieses Ereignis und auch noch andere Erlebnisse führten ihn dazu, Gott und der Kirche den Rücken zu kehren und das Leben neu zu entdecken. Er sehnte sich persönlich nach Frieden, nach Freiheit und genauso wie ich wollte er das wahre Glück finden. Und je länger die Zeit verging, desto mehr musste er sich eingestehen, dass er dieses Glück und diesen Frieden in dieser Partyszene nicht finden konnte. Danach, 2008, kam die Banken- und Wirtschaftskrise. Das war die Zeit, die ihn zum Nachdenken gebracht hat, denn er bekam Existenzangst. Und er stellte sich die Frage, wie wird sein Leben verlaufen? Wird die Welt in einem Chaos versinken? Das war der Moment, wo er anfing, nach Gott zu suchen. Und einige Jahre später, vor ein paar Wochen, wurde er ordiniert. Auch heute erleben wir eine Krise, die Corona-Krise. Manche sprechen ja auch schon von einer Weltwirtschaftskrise, die damit verbunden ist. Und zu Recht stellen sich viele Menschen die Frage, wird diese Welt in einem Chaos versinken? Und was bringt die Zukunft? Wenn ich ganz ehrlich bin, vor kurzem habe ich auch persönlich mir Gedanken gemacht, wie wird es weitergehen? Was werden meine Kinder erleben? Wie wird sich ihr Leben gestalten, wenn das alles mal vorbei ist? Das Interessante ist, dass auch die Bibel bestimmte Krisen kennt. Ein ähnliches Ereignis oder eine ähnliche Krisenerfahrung haben auch die ersten Christen in Thessaloniki gemacht. Sie befanden sich im wahrsten Sinne des Wortes in einer Existenzkrise. Und weil Paulus ihr Pastor, ihr Hirte war und sich Sorgen um sie gemacht hat, wollte er den Kontakt herstellen und nach ihnen schauen, für sie da sein, sie in dieser Zeit begleiten. Deshalb schrieb er den ersten Brief an die Thessalonicher ungefähr Mitte des ersten Jahrhunderts. Und ich möchte Sie einladen, wo es möglich ist, auch die Bibel aufzumachen und mit mir mitzulesen. Es ist interessant, was er dort schreibt. In 1. Thessalonicher 1, Verse 2 bis 3. 1. Thessalonicher 1, Verse 2 bis 3. Dort heißt es, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wie kann man also die Krisen meistern? Was mir hier gleich aufgefallen ist, dass Paulus sagt, er betet für sie. Er betet für sie. Während meinem Dienst als Pastor in den Kirchengemeinden besuchte ich die unterschiedlichsten Menschen. Und während dieser Zeit, während der Besuche, sprachen wir auch über das Leben, über das persönliche Leben. Ich fragte sie auch, wie es ihnen geht. Aber wir kamen niemals so tief in das Gespräch während einer normalen Konversation. Erst dann wurde es tiefer und persönlicher, als ich sie nach ihren persönlichen Gebetsanliegen fragte. Dann offenbarten sie mir ihr Herz, weil sie gemerkt haben, da ist jemand, der für sie betet. In Krisensituationen ist der erste Schritt, dass man die Verbindung zu Gott sucht, dass man das Gebet sucht. Und vor allem, was wir von Paulus lernen können, ist, dass wir für andere Menschen beten. Da gibt es so viele Menschen da draußen, die wirkliche Probleme haben, Krisen erleben, Herausforderungen. Und es ist entscheidend, dass sie auch in dieser Krisenzeit etwas Entscheidendes nicht verlieren. Etwas Entscheidendes. Paulus geht auch gleich darauf ein. Er sagt, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Diese drei. Den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Was ist eigentlich der Glaube? Die biblische Definition von Glauben schließt nicht nur ein, dass man etwas für wahr hält. Also man weiß, dass es einen Gott gibt. Das wäre zu kurz gedacht. Die biblische Definition von Glauben schließt auch das Vertrauen einer Person gegenüber mit ein. Im Griechischen kann es auch genauso übersetzt werden. Glaube und Vertrauen ist eins. Weil ich an Gott glaube, vertraue ich ihm, dass er mein Leben in seiner Hand hält. Da gibt es aber noch die Liebe. Die Liebe ist ein schönes Wort. Und die biblische Definition von Liebe ist nicht nur, dass man andere Menschen gerne hat. Es ist viel mehr. Die biblische Definition von Liebe fordert uns sogar heraus. Gott hat es nämlich selber vorgelegt. Durch Jesus Christus hat er vorgelebt, was wirkliche Liebe bedeutet. Selbst denen zu helfen, die einem nicht wohlgesonnen sind. Das ist herausfordernd. Aber genau das ist notwendig in Krisenzeiten. Es gibt Menschen, die brauchen uns. Und manche mögen uns vielleicht gar nicht. Und doch sollten wir ihnen helfen. Da gibt es aber noch etwas. Hoffnung. Was ist Hoffnung? Hoffnung bedeutet, auf etwas zu warten, was sich noch nicht erfüllt hat, was Gott aber verheißen hat. Deshalb ist Hoffnung auch ein wichtiges Element, ein wichtiger Wert in der Bibel. Paulus schreibt weiter. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 möchte uns nämlich aufzeigen, wie Glaube, Liebe und wie die Hoffnung, wie das wachsen kann. Das ist sozusagen der Same, der in die Erde gepflanzt wird. Und dann gibt es einen entscheidenden Faktor, quasi das Wasser, das wir brauchen, damit dieser Same aufgeht und eine schöne, starke Pflanze wachsen kann. Ich lese in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Dort heißt es, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Das ist schon stark, was Paulus hier schreibt. Das Evangelium, das Wort, das er verkündigt hat von Jesus Christus, das ist nicht Menschenwort, sagt er, das ist Gottes Wort. Das ist das, was Kraft gibt, was trägt. Während meinem Theologiestudium studierte ich ganz am Anfang die biblischen Sprachen, Griechisch und Hebräisch, an einer staatlichen Universität. Wir hatten dort einen Griechischprofessor, den ich wirklich sehr geschätzt habe. Er war humorvoll, freundlich, menschenorientiert und es machte einfach Spaß, Griechisch zu lernen. Eines Tages übersetzten wir das erste Lukas-Evangelium und wir kamen an diese Stelle, wo der Engel verheißt, dass Maria als Jungfrau ein Kind zur Welt bringen soll und bringen wird. Während wir diesen Textabschnitt behandelten, sagte mein Griechisch-Professor Folgendes. Er sagte, wir wissen ja, wer der Vater von Maria, von Jesus war. Wir wissen, wer der Vater von Jesus war. Innerlich dachte ich, gleich kommt bestimmt die Antwort, der Heilige Geist. Aber dann sagte er, es war Josef. Und während er das sagte, legte er noch nach und fing an, die anscheinenden Ungereimtheiten der Bibel vorzulegen, um zu beweisen, dass die Bibel auf keinen Fall Gottes Wort ist, sondern von Menschen erdacht worden ist. Ich muss ehrlich bekennen, dass diese Zeit mich auch vor große Herausforderungen gestellt hat. Plötzlich merkte ich, wie mein Glaube herausgefordert wurde. Ich musste mich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wer hat recht? Der Engel? Mein Griechischprofessor? Wem kann ich wirklich trauen? Was ist Wahrheit? Ich musste mich wirklich intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Denn diese Entscheidung war wichtig. Ist das Menschenwort oder Gottes Wort? In den nächsten Tagen traf ich eine Entscheidung auf der Basis der Heiligen Schrift. Paulus spricht dann aber weiter. Er sagt, dass es ihm jetzt notwendig, dass es ihm wichtig wurde, herauszufinden, ob die Christen in dieser Krisensituation etwas Entscheidendes nicht verloren hatten. Paulus dachte nämlich, dass die Christen, die momentan dort eine persönliche Krise erlebten, den Glauben verloren hatten. Und so war es ihm ein Anliegen, sich da deshalb zu erkundigen und zu schauen, wie geht es Ihnen? Halten Sie noch am Glauben fest und anerkennen Sie die Heilige Schrift so wie damals als das Wort Gottes? Deshalb schickte er jemanden, Timotheus, um nach Ihnen zu schauen. Und so lese ich aus 1. Thessalonicher 3, Vers 1 bis 6. Dort heißt es, darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnis über uns kommen würden, wie es auch geschrieben ist, und ihr wisst es. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwas versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun, aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Paulus bringt es hier auf den Punkt. Er hat Sorge, weil die Christen Bedrängnis, mit anderen Worten, eine Krise erlebten. Und weil sie diese Krise erlebten, machte er sich Sorgen, sie könnten doch den Glauben verloren haben. Deshalb, wie ich es vorhin erwähnt habe, schickt er Timotheus, um nach ihnen zu schauen. Aber Gott sei Dank, Timotheus kommt zurück und berichtet Gutes. Gutes über den Glauben und Gutes über ihre Liebe. Dann ist doch alles klar, oder? Alles ist gut. Keine Sorgen, keine Probleme. Alles wunderbar. Nein, Es ist nicht alles gut. Es ist nicht alles wunderbar. Etwas fehlt. Ist es Ihnen aufgefallen? Etwas fehlt. Timotheus berichtete etwas nicht. Die Hoffnung fehlt. Timotheus hat festgestellt, dass die Krise bei diesen Christen, bei diesen Menschen die Hoffnung geraubt hat. Und weil er das mitbekommen hat, berichtete er auch Paulus davon. Ist die Hoffnung so entscheidend? Und was war das überhaupt für eine Krise, dass ihnen diese Hoffnung geraubt hat? Viele Christen dachten damals, dass Jesus Christus während ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Und weil sie davon ausgegangen waren, hatten sie eine unglaublich starke Hoffnung. Ja, Jesus Christus hat versprochen, wiederzukommen, ein zweites Mal. Und wir wollen Glauben und Liebe üben und Hoffnung behalten. Bedrängnisse kamen, Krisen kamen. Und während dieser Zeit gab ihnen diese Hoffnung, dass sie glaubten, dass Jesus Christus zu ihren Lebzeiten kommt, gab es ihnen diese Kraft, diese Krisen zu überstehen. Doch dann passierte etwas. Sie schauten nach rechts, sie schauten nach links und sie merkten, dass sie immer weniger wurden. Weniger in dem Sinn, dass die lieben Menschen, die lieben Mitchristen, entschlafen sind, das biblische Wort, oder gestorben waren. Und dann merkten sie plötzlich, auch sie werden älter. Und Jesus Christus kommt immer noch nicht. Und so starben immer mehr und das stürzte die Christen in eine tiefe, tiefe Krise. Paulus, der Pastor und Hirte, merkte, dass dort etwas schiefgelaufen war. Er merkte, dass diese Krise nicht eine Banken- und Wirtschaftskrise und auch keine Corona-Krise war. Es war die Krise schlechthin. Es war eine essentielle Krise, denn hier geht es um etwas, was das Fundament des christlichen Glaubens ist, die Hoffnung. Und aus diesem Grund gibt Paulus ihnen einen frischen Blick, einen neuen Blick und versucht dabei, ihr falsches Verständnis zu korrigieren, damit sie eben etwas Entscheidendes nicht verlieren. Ich lade Sie ein, 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18 mit mir zu lesen. Dort gibt Paulus die Antwort und zeigt uns auf, was wir auf keinen Fall verlieren sollten. Er schreibt dort: Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus Christus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Was vermittelt Paulus hier? Eine unglaubliche Hoffnung, etwas, das wir nicht verlieren sollten. Ja, die Christen damals haben erlebt, dass die lieben Menschen rechts und links gestorben sind. Und sie wussten nicht, was mit ihnen passieren wird, denn sie sind davon ausgegangen, dass Jesus ja zu ihren Lebzeiten kommt. Aber irgendwie kam er nicht. Und so machten sie sich unglaubliche Sorgen. Was wird denn passieren? Gott hat doch versprochen, er wird ein Reich aufrichten auf dieser Welt. Und wir werden in diesem Reich leben. Wieso sterben dann Menschen, Christen, die an ihn geglaubt haben? Umso wichtiger war es Paulus in dem Moment, ganz besonders in diesem Moment, ihnen Hoffnung zu vermitteln. Ja, es mag sein, dass wir sterben. Aber zugleich gibt es eine unglaubliche Hoffnung, die alle Krisen übertrifft und auch die existenzielle Krise löst, die die Menschen haben. Das ist die Krise, die die Welt seit dem Sündenfall erlebt. Seit dem Sündenfall buchstäblich erlebt. Jeder von uns. Vor einigen Jahren erreichte mich eine schwierige Nachricht. Meine Oma hatte einen Schlaganfall bekommen und lag nun im Krankenhaus. Sie war halb gelähmt. Als meine Frau und ich sie besuchten, haben uns die Ärzte gesagt, dass sie nicht davon ausgehen, dass sie sich wieder erholen wird. Und sie haben uns den Rat gegeben, uns von ihr zu verabschieden. Ich weiß noch, wie ich mich damals neben sie gesetzt habe. Ich habe ihre Hand genommen und leicht gedrückt. Und ich habe gemerkt, dass sie diesen Händedruck wahrgenommen hat. Eine Träne lief ihr über die Wange. Und während ich ihre Hand so angeschaut habe, die auf meiner Hand gelegen war, merkte ich, ja, das Leben hat bei ihr Spuren hinterlassen. Sie ist alt geworden. Das Leben ist schnell vorbeigegangen. Und während ich so ihre Hand hielt, musste ich daran denken, dass wenn Jesus Christus nicht vorher wiederkommt, es gut sein kann, dass ich eines Tages in diesem Krankenbett liegen werde. Und eine andere Person wird mich besuchen und vielleicht meine Hand halten. Umso wichtiger war es für mich in diesem Moment, ihr Worte der Hoffnung mitzugeben. Worte, die nicht von mir kamen. Worte, die in der Heiligen Schrift stehen. Ich saß da und las ihr die Verse über das neue Jerusalem vor. Das, was Gott dir und mir schenken möchte, als ein Zeichen der Hoffnung. Die neue Erde, die er in Offenbarung 21 und 22 beschreibt. Und während ich dieses Kapitel, diese Verse las, merkte ich, wie sie meine Hand ganz fest und liebevoll gedrückt hatte. Es war ein bewegender Moment, aber mir war es wichtig, in diesem Moment, dass auch sie etwas Entscheidendes nicht verliert. Hoffnung. Hoffnung, dass nach jeder Krise etwas Besonderes auf uns wartet. Denn Krisen kommen und Krisen gehen. Was bleibt, ist die Verheißung, dass wir Gott eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das hat er versprochen. Dir und mir. Die Frage ist, glauben wir es? Vertrauen wir dieser Person? Wenn ja, dann wird auch diese gegenwärtige Krise uns nichts anhaben können. Denn wir haben etwas Entscheidendes, was uns durch alle Krisen führt. Es ist die Hoffnung an unseren Heiland und Herrn Jesus Christus. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich und schenke dir Kraft in diesen besonderen Zeiten. Amen.